Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Und das hier, das ist Attila Hildmann, auch wenn er von sich gestern auf YouTube in der dritten Person redet.
Lass uns doch mal über die Hetz- und Rufmordkampagne der deutschen Lügenpresse gegenüber Attila Hildmann in den letzten Wochen sprechen. Ich sitze jetzt also hier am 19. Juli 2020 in meinem Haus und bin ja, wenn ich die Presseartikel anschaue, das Böse in Reinform.
Der Tagesspiegel bezeichnet den ehemals als Vegan-Koch bekannt gewordenen Attila Hildmann in seiner Ausgabe von heute jedenfalls als rechten Hetzer. Und es fällt ja wirklich schwer, die ständigen verbalen Ausfälle Hildmanns, unter anderem Zitat, Hitler war ein Segen im Vergleich zur Kommunistin Merkel, unkommentiert stehen zu lassen. Zudem sind etliche Strafanzeigen gegen Hildmann anhängig, unter anderem vom ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck, wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Anstiftung zu einer Straftat. Hildmann hatte in seiner Telegram-Gruppe geschrieben, für Beck würde ich als zukünftiger Reichskanzler wieder die Todesstrafe durch Eiertreten auf öffentlichem Platz einführen. Ein Pressesprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums wird vom Tagesspiegel zitiert, die Leute verstehen nicht, warum Herr Hildmann weiter offen Menschen bedrohen darf. Und ich habe vor dieser Sendung den Medienjuristen Wolfgang Schulz gefragt, ob er denn versteht, warum das so ist.
Also die Problematik ist natürlich die, dass man klar differenzieren muss zwischen den Sachen, die strafbar sind und solchen Sachen, die einfach üble Hetze sind, aber eben nicht rechtswidrig. Und diese Grenze ist manchmal nicht einfach zu ziehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Staatsanwälte in solchen Fällen sich damit leicht tun, denn zu sagen, das ist nicht strafbar, da können wir jetzt nichts tun, sondern dann fällt das offenbar einfach in diesen Bereich, der sehr, sehr unschön, aber eben nicht strafbar ist.
Nun kann man ja auch argumentieren, Attila Hildmann nehme eh niemand wirklich ernst. Gleichwohl hat allein sein Telegram-Kanal 66.000 Abonnenten. Das heißt, es gibt ja doch eine sehr wenig kontrollierbare Teilöffentlichkeit. Wie geht man damit am besten um?
Also das Risiko, was da besteht, ist ja mindestens ein zweigeteiltes. Das eine ist, dass sich tatsächlich einzelne Communities bilden, in denen sich dann eine Radikalisierung vollzieht, die dann vielleicht auch dazu führen kann, dass verbale Ausfälle in Gewalt umschlagen. Und das zweite Risiko, das man sieht, ist, dass allgemein eine Verrohung der Sprache eintreten kann, wenn man allgemein sieht, auch das kann man ja so machen. Diese Dinge sind sicher beide ernst zu nehmen. Und man kann eigentlich nur antworten, dass da eine starke Zivilgesellschaft gegen auftreten muss. Also man muss sich empören. Das Empören ist ja etwas, was heißt, da wird gegen Regeln verstoßen. Und das kann sich eine Gesellschaft so nicht bieten lassen. Aber die Grenze zwischen diesem, wo man sich empören kann und muss aus meiner Sicht auch, und dem, was strafbar ist, die ist in einer freien Gesellschaft eine wichtige. Und die sollten wir wegen solcher Figuren nicht aufs Spiel setzen.
Nun haben sich eine Menge Leute auch empört. Es sind 1300 Anzeigen eingegangen, die sich nur mit Hildmann beschäftigen. Aber die Selbstregulierungskräfte haben ja bislang nicht funktioniert. Muss da der Staat nicht ein bisschen mehr eingreifen?
Also da bin ich ausgesprochen skeptisch, was das angeht. Es würde dazu führen, dass wir uns von solchen Menschen dazu treiben lassen, die Gesellschaft weniger frei zu gestalten. Das heißt also, die Grenzen des rechtlich Sagbaren so zu verschieben, dass Dinge, die jetzt erlaubt sind, dann verboten wären. Das kann man in Grenzen machen, aber man muss den Preis sehen. Der Preis ist eben der, dass dann eine solche Verschiebung stattfindet. Und die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und gerade in solchen Fällen, wo sie schwer auszuhalten ist, und gerade wenn es ins Rechtsradikale geht, ist das in Deutschland ganz, ganz schwer auszuhalten, muss sich aus meiner Sicht zeigen, dass man nicht damit antwortet, dass man die Gesetze verschärft, das mag hier und da auch sinnvoll sein, sondern dass die Zivilgesellschaft aufstehen muss und sagen, das ist nicht das, was wir denken, das ist nicht das, was wir für richtig halten. Das wird nicht bedeuten, dass das dann nicht mehr passiert. Aber man muss ja leider vermuten, dass es so etwas schon immer gegeben hat, nur jetzt sichtbarer und lauter wird.
Gleichwohl, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ein einzelner, halbwegs prominenter Mensch sich da so äußern kann, ohne dass er sanktioniert wird? Also wie erklärt man das zum Beispiel seinen Kindern?
Also den Kindern ist das schwer zu erklären, aber man kann es ihnen, glaube ich, nur so erklären, wie es ist. Nämlich, dass man sagt, das sind Menschen, deren Vorstellungen man nicht nur nicht teilt, sondern die man unmoralisch und falsch findet. Dass man so mit anderen Menschen auch verbal nicht umgehen darf, aber dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man relativ frei auch Unsinn erzählen darf und auch Verletzendes tun kann, solange man nicht konkret Rechte verletzt. Das ist, wie gesagt, schwer auszuhalten, aber das ist aus meiner Sicht ein bisschen die Schattenseite dessen, dass man eben in einer Gesellschaft lebt, in einem Staat lebt, in dem die Meinungsfreiheit hochgehalten wird. Wenn wir uns jetzt dazu verleiten lassen, zu sagen, wir lösen das Problem durch Kommunikationskontrolle, wir versuchen das unsichtbar zu machen, dann kann das vielleicht in Grenzen gelingen, aber es hat eben den Preis einer stärkeren Beschränkung von Meinungsfreiheit, möglicherweise auch in anderen Fällen, in denen wir die Kritik eigentlich brauchen als Gesellschaft.
Einschätzungen von Wolfgang Schulz waren das. Er ist Medienjurist und Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Ist ja immer so eine Sache, wenn Medien unhinterfragt Begriffe aus Wirtschaft und Politik übernehmen. Eines der Beispiele früherer Provenienz war das gute Kita-Gesetz. In den letzten Tagen hören wir nun anlässlich der EU-Corona-Beratungen viel von einer Ländergruppe, die sich die sparsamen Vier nennt. Ein schwieriger Begriff, meint Stefan Fries in unserem Sprachcheck.
Medias Res.
Kritiker des Wiederaufbaufonds, darunter die sogenannten sparsamen Vier namens Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden, suchten nach Kompromissmöglichkeiten.
Und ich frage natürlich vor allem mit Blick auf die sparsamen Vier.
Die selbsternannten sparsamen Vier.
Die sogenannten sparsamen Vier.
Sparsamen Vier.
Sparsamen Vier.
Die sparsamen Vier.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Sparsam, das klingt in den Ohren vieler Menschen positiv. Vor allem, wenn es darum geht, wie ihre Steuern verwendet werden, wie in diesem Fall. Deswegen haben sich die vier Länder, die skeptisch sind gegenüber zu hohen Corona-Hilfen, diesen Namen gegeben, die sparsamen Vier. Und zwar nicht erst, seit es um die Folgen der Corona-Krise geht, sondern schon in der Diskussion über einen neuen EU-Haushalt Anfang des Jahres. Den Begriff übernehmen viele Medien, denn er ist griffig. Noch schöner im Englischen, The Frugal Four. Aber was die Länder selbst für sparsam halten, empfinden andere als geizig oder egoistisch oder unsolidarisch, je nach Standpunkt, auch wenn die Länder diese Zuschreibung abstreiten. Aber Medien tun gut daran, den Begriff einzuordnen und tun das unter Berufung auf Kritiker auch.
Da gibt es die sparsamen Vier, die von ihren Kritikern gerne auch die geizigen Vier genannt werden.
Die geizigen Vier.
Weder geizig noch sparsam sind neutrale Begriffe. Sie transportieren Sichtweisen, die Medien nicht unreflektiert wiedergeben sollten. Am besten vermeiden Sie den Begriff und sprechen stattdessen zum Beispiel von Ländern, die weniger Geld ausgeben wollen als andere.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Die New York Times ist das Flaggschiff der US-amerikanischen Presse und hat sich spätestens seit dem Amtsantritt von Donald Trump profiliert als die Stimme des liberalen Amerika gegen Fake News und für die Freiheit der Presse. Doch wie viel Meinungsvielfalt kann und muss sich ein solches Blatt leisten? In der letzten Woche hat Barry Weiss, Redakteurin der Meinungsseiten das Blatt verlassen mit der Begründung, ihr sei es nicht mehr gelungen, ein breites Meinungsspektrum abzubilden. Am Ende sei Twitter der letztgültige Redakteur der New York Times geworden. Hat Barry Weiss recht? Gibt die New York Times nur noch die Meinung einer kleinen Gruppe mit eindeutiger Ausrichtung wieder? Das habe ich vor dieser Sendung Jörg Henschel, Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, gefragt.
Nee, das finde ich also gar nicht. Auch verschiedene Redakteure von der New York Times, also die ehemaligen Kollegen teilweise, haben inzwischen sich zu Wort gemeldet. Und der eine sagte sogar, dass die Op-Ed-Redaktion, also die Meinungsredaktion, die Kommentarredaktion, würde seiner Meinung nach sogar rechts von der generellen Haltung der New York Times stehen. Also ich glaube, das kann man wirklich nicht sagen. Es gibt ja auf diesen Op-Ed-Seiten in den amerikanischen Zeitungen eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von Redakteuren, die nur Kommentare schreiben bzw. Gastbeiträge aussuchen etc. Und da bemühen sich diese Zeitungen immer, ein relativ breites Spektrum von Haltungen und Personen zusammenzustellen. Übrigens viel mehr, als das die deutschen Zeitungen machen.
Es war ja auch davon zu hören, dass in der New York Times eine Art Generationenkrieg geführt werde. Auf der einen Seite die älteren Kolleginnen und Kollegen, die viel Wert auf Objektivität und Meinungsvielfalt legen würden. Und auf der anderen Seite diejenigen, die gerade jetzt in dieser aufgeheizten Stimmung in den USA sich durchaus auch als Partei begreifen. Wie beobachten Sie das?
Also ich weiß nicht, ob es korrekt wäre zu sagen Generationskonflikt, ob es nicht eher ein Konflikt ist zwischen den Leuten, die Professuren haben, die bekannt sind, prominent sind, in den Talkshows sitzen, die Bestseller schreiben, und auf der anderen Seite eben diejenigen, die noch nicht so erfolgreich sind, die es schwer haben, in den Universitäten hochzukommen oder in den Medien. Also es sieht aus wie ein Generationskonflikt. In Wirklichkeit ist es doch vielleicht eher ein Konflikt zwischen denen, die fest im Sattel sitzen, und denen, die eben auch gerne mal ans Ruder kämen.
Gibt es das in Deutschland auch? Wir hatten im letzten Jahr den Fall der Tageszeitung, der Berliner Taz, in der ein polemischer Artikel über die Polizei erschienen war. Die älteren Kollegen fanden, das tut man nicht. Die Jüngeren sagten eher, ja, die Autorin hat eben auch Diskriminierung erlebt, die darf das. Können Sie da sich was drunter vorstellen? Ist das auch eine Art dieses Konflikt zwischen etablierten Journalisten und dem Nachwuchs?
Es gibt natürlich tendenziell auch eine ähnliche Debatte auch bei uns bei der Süddeutschen Zeitung. Die wird aber sehr ruhig und gelassen, glaube ich, doch geführt. Und auch letztlich diese Debatte um den Taz-Artikel ist ja dann wieder relativ schnell zur Ruhe gekommen. Also ich glaube, das ist doch eine andere Situation hier in Deutschland. Ich glaube, in den USA hat das einfach sehr stark auch mit der, wie Sie ja eingangs schon sagten, aufgeheizten Atmosphäre im Moment zu tun. Und was Barry Weiss ja vor allem moniert hat, war, dass die New York Times immer weniger Interesse daran hätte, sozusagen auf das andere Amerika, das die echten Amerikaner zu hören. Hat sie sich ausgedrückt. Und das Problem für die amerikanischen Zeitungen ist, sie können nicht die Dinge, die Trump sagt, ignorieren, auch wenn sie Unsinn sind, wenn es Hetze ist, Lügen. Und wir hatten das ja in Deutschland auch ein bisschen vor ein, zwei Jahren, als es um die Frage ging, inwieweit soll die AfD und ihre Anhänger, inwieweit soll Pegida und solche Organisationen sozusagen als normale Teile der Gesellschaft von den Medien behandelt werden, obwohl sie in den Talkshows dann teilweise hetzen, Lügen verbreiten, Verschwörungstheorien verbreiten. Einerseits beklagen die sich, dass sie immer wieder aus der Debatte ausgeschlossen werden. Andererseits ist die Frage, wollen sie überhaupt an dieser Debatte teilnehmen, wenn sie so eklatant die Regeln der Vernunft und der Wahrheit verletzen in ihren Beiträgen?
Jörg Henschel war das, Redakteur der Süddeutschen Zeitung.
Thank you.
Und wir bleiben beim Thema USA, denn dort hat Facebook seinen Sitz und der Einfluss dieses sozialen Netzwerkes auf die öffentliche Meinungsbildung weltweit dürfte deutlich höher sein als der der New York Times. Doch wie bewegt man diesen Meinungsgiganten, der nicht wirklich seiner Verantwortung gerecht werden will, gegen Hetze, Hass und Fake News vorzugehen? Jessica González hat dafür ein Kampfmittel gefunden, den Werbeanzeigenboykott. Viele Unternehmen sind dem Aufruf der Co-Vorstandsvorsitzenden der Organisation Free Press schon gefolgt. Doch Facebook-Chef Zuckerberg habe seine Lektion noch immer nicht gelernt, meint sie im ARD-Interview.
His intent may be good.
Seine Intentionen mögen gut sein, die Auswirkungen sind schädlich.
Das sagt Jessica González über Facebook-Chef Mark Zuckerberg. González ist Anwältin und Co-Vorstandsvorsitzende der Organisation Free Press. Die Organisation setzt sich für Pressefreiheit in den USA ein und sie hat ein Ziel: Hass, Hetze und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook zu bekämpfen. González hat Mark Zuckerberg gerade persönlich getroffen. Denn ihre Organisation hat mit der Aktion Stop Hate for Profit, übersetzt also Stoppt den Hass für Profit, über 1000 Unternehmen dazu gebracht, im Juli keine Werbung bei Facebook zu schalten. Anders gesagt, Jessica González hat Zuckerberg Milliarden US-Dollar gekostet und hat so weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt.
Was uns enttäuscht hat, ist die Reaktion von Facebook.
So González. Nach dem Gespräch mit der Chefetage des Netzwerks sei sie einfach nur ernüchtert gewesen.
Wir dachten, sie kommen zum Meeting und sprechen mit uns über ihre Pläne, etwas zu ändern. Stattdessen haben sie sich so aufgeführt, als wäre es eine Belohnung, Mark Zuckerberg zu treffen.
Einziges Zugeständnis: Facebook hat eine Position im Management geschaffen, deren Aufgabengebiet sich um Bürgerrechte dreht. Das sei gut, aber sonst habe man sich nicht bewegt, meint die Anwältin. Dabei seien die Vorwürfe ihrerseits klar formuliert gewesen. Facebook lasse zu, dass rechtsextreme Botschaften auf seiner Plattform verbreitet werden und dass das Netzwerk noch immer zu wenig dagegen tut, indem es zum Beispiel Hasspostings oder Accounts löschen könnte. Facebook habe selbst Regeln formuliert, an die es sich aber nicht halte, moniert Jessica González weiter, vor allem in Bezug auf den mächtigsten Mann der USA, Donald Trump.
Es kann nicht sein, dass ein Post gelöscht wird und Donald Trump sagt das Gleiche und hat ein größeres Publikum und das bleibt bestehen.
Gemeint sind unter anderem verbale Attacken gegen die Demonstranten der Black Lives Matter-Bewegung, unter anderem auch mit dem Ausdruck "When the looting starts, the shooting starts", frei übersetzt mit "Wenn geplündert wird, wird auch geschossen". Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte diese Äußerung Trumps als gewaltverherrlichend eingestuft und markiert. Facebook hatte nichts unternommen. Zuckerberg hatte bisher immer argumentiert, dass es ihm um Meinungsfreiheit gehe. Das Unternehmen sei eine Plattform, kein Verlag. Man wolle dort nicht über andere urteilen. Eine naive Einstellung, meint González.
When I think about free expression and free speech and a free press, I think about holding the powerful accountable.
Wenn ich an freie Meinungsäußerung denke, dann geht es meiner Meinung nach darum, die Mächtigen zur Verantwortung zu ziehen. Es geht doch darum, Menschen, die sonst im Abseits stehen, eine Stimme zu geben. Die Stimme von Frauen, Nicht-Weißen, aus der LGBTQ+-Gemeinschaft, Migranten, Menschen mit Beeinträchtigungen, die war nie frei. Und wir sehen uns immer mit Hass und Beleidigungen konfrontiert.
For speaking out on our beliefs, we face hate and harassment campaigns.
González spricht auch ein Stück weit über sich selbst. Sie ist in Los Angeles geboren. Ihre Eltern stammen aus Mexiko. Als Kind erlebte sie schon rassistisches Mobbing auf dem Schulhof. Sie wolle ihre eigenen Kinder vor Hass und Hetze schützen, denn dieser könne sich im Internet ungehindert ausbreiten. Gleichzeitig hat die Anwältin durch ihr Engagement den Hass von rechtsextremen Gruppen auf sich gezogen.
Ich halte alle meine persönlichen Infos aus den sozialen Medien heraus. Es gibt Drohungen gegen mich und meine Kinder. Der Einsatz, um den es geht, ist hoch. Wir reden auch davon, echte Gewalt zu verhindern.
Wer nicht dabei helfe, den Hass aus dem Netz zu löschen, meint Anwältin González, der sorge auch dafür, dass sich Menschen zurückziehen. Ihre Sichtweisen und Stimmen aus den Netzwerken verschwinden und damit auch die Meinungsvielfalt.
Ein Beitrag von Katharina Wilhelm war das, dem noch nachzutragen ist, dass jetzt auch der Unterhaltungskonzern Disney seine Werbung auf dem sozialen Netzwerk aussetzt. Das berichtet jedenfalls das Wall Street Journal. Disney war in der ersten Jahreshälfte der größte Werbekunde bei Facebook in den USA. Und wir wechseln den Kontinent und schauen nach Afrika, genauer nach Kenia. Dort wird im Flüchtlingslager Kakuma der Kakuma News Reflektor produziert, kurz Kanere. Ein unabhängiges Nachrichtenmagazin, das aufgrund der Corona-Krise vor besonderen Herausforderungen steht, Antje Diekans berichtet.
Ein Auto mit einem großen Lautsprecher auf dem Dach fährt durch das Flüchtlingslager Kakuma im Norden Kenias. Aufklärung auf Somali über die Gefahren durch das Coronavirus. Die Leute bleiben stehen, Kinder laufen hinter dem Wagen her. Verantwortlich für die Aktion ist Kanere, Abkürzung für Kakuma News Reflector. Ein unabhängiges Nachrichtenmagazin, das von Flüchtlingen produziert wird. Tolosa Kuricha ist der Chefredakteur. Wir senden nicht über das Radio. Die Installationen dafür wären zu teuer. In den vergangenen 10 Jahren haben wir verschiedene Internetplattformen genutzt, um unsere Hörer und Leser im Camp zu erreichen. Und jetzt in der Corona-Krise läuft eben viel über Lautsprecher. In Kakuma leben knapp 200.000 Flüchtlinge, vor allem aus dem Sudan und aus Somalia. Viele sind verunsichert, wie sie sich während der Pandemie verhalten sollen, sagt Tolosa Kuricha. Die Flüchtlinge machen sich Sorgen. Es gibt hier nicht genügend Krankenstationen. Darum fürchten viele, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte. Oberstes Ziel von Kanere ist, die Menschen über Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen aufzuklären. Bisher breitet sich das Virus noch nicht im Lager aus. Das soll möglichst so bleiben. Viele haben ihr Verhalten schon geändert. Sie tragen Gesichtsmasken und waschen sich regelmäßig die Hände. So müssen sie weitermachen und sich an die Vorgaben halten. Kanere wird zurzeit von 12 Journalisten gemacht, alle selbst Flüchtlinge. Lisala Alphonse kommt aus dem Kongo und ist seit 3 Jahren dabei. Mir hat das Arbeiten immer Spaß gemacht, auch wenn es auf rein freiwilliger Basis war. Ich kann das tun, was mir am meisten liegt: Geschichten recherchieren, um andere zu informieren. Seit kurzem bekommt sie für ihre Arbeit erstmals ein kleines Taschengeld. Die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, unterstützt Kanere während der Corona-Pandemie. Eine Motivation für die Mitarbeiter, auch wenn sie ihren Job sowieso gemacht hätten, sagt Chefredakteur Tolosa Kuricha. Wir haben eine moralische Verpflichtung, die Leute zu informieren und aufzuklären.
Ein Beitrag von Antje Diekans aus Kenia. Und zum Schluss begeben wir uns ins Herz des Elbe-Weser-Dreiecks.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Stefan Oertel von der Zevener Zeitung. Wir beschäftigen uns im Lokalteil der morgigen Ausgabe mit der Grundschule in Sittensen. Sittensen ist eine Gemeinde oder Samtgemeinde, die in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen ist. Es gibt mehrere Kindergärten, auch neue Kindergärten, weil es eben auch immer mehr Kinder gibt. Und jetzt erfordert es auch eine Erweiterung der Grundschule. Und da gibt es 3 Varianten. Da geht es natürlich einerseits um die Räumlichkeit, aber auch um die Kosten. Und beschlossen wird darüber dann im Herbst. Aber für unsere Leser machen wir morgen erstmal schon mal einen kleinen Aufriss. Welche Varianten gibt es überhaupt? Wie könnte die Grundschule später aussehen?
Und das war Medias Res für heute. Brigitte Beetz verabschiedet sich und verweist auf den Büchermarkt mit Jan Drees. Gleich hier im Anschluss an unsere Nachrichten in ihrem Programm, dem Deutschlandfunk.